ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Mein Name ist Thomas Plaul und ich begrüße im HR2 Doppelkopf ganz herzlich die Sinologin Barbara Mittler. Schön, dass Sie heute bei uns am Doppelkopftisch sitzen, Frau Mittler.
Vielen Dank.
Barbara Mittler ist Professorin für Sinologie in Heidelberg. Dort forscht und lehrt sie unter anderem zu Themen der chinesischen Kulturpolitik und sie betreibt transkulturelle Studien. Darüber werden wir heute in der Sendung ausführlich sprechen. Frau Mittler, wann waren Sie denn das letzte Mal in China und Taiwan gewesen?
Das ist jetzt schon eine Weile her wegen Covid. Normalerweise geht man als Sinologe mehrmals im Jahr China. Durch die Covid-Restriktionen ist das bis zum letzten Jahr nicht mehr möglich gewesen. Und jetzt gibt es aber die wunderbare Möglichkeit, tatsächlich 30 Tage ohne Visum hinzufahren, was für mich sehr gut ist, weil ich über Themen arbeite, die in der Volksrepublik China zum Beispiel nicht besonders einfach angesehen sind und weswegen ich immer Angst habe, dass ich kein Visum bekomme.
Sie haben aber keine Probleme, wenn Sie diese 30 Tage wahrnehmen.
Für die 30 Tage habe ich kein Problem, genau.
Da will ich gleich mal nachfragen. Haben Sie denn jemals Probleme gehabt? Denn, das darf ich verraten, Sie haben ja durchaus auch einen kritischen Bezug zu China. Natürlich.
Genau, ich habe einen kritischen Bezug zu China und zu Taiwan, zu allem. Das ist ein wissenschaftlicher Bezug. Wir müssen kritisch sein. Wir müssen alles, was wir geboten bekommen, erst einmal sozusagen auf Leib und Magen prüfen. Und ich arbeite zu Themen wie die Kulturrevolution, wie Mao und Protestkulturen, die natürlich in der gegenwärtigen Volksrepublik China kritisch angesehen werden von deren Seite. Und ich habe sehr früh angefangen, Taiwan mich zu beschäftigen und meine Dissertation über unterschiedliche politische Systeme in Taiwan, Hongkong und der Volksrepublik China, damals war Hongkong noch Kolonie, geschrieben. Und deswegen kann es schon auch mal passieren, dass man etwas schreibt, was
nicht
genehm ist. Und 2019 war ich das letzte Mal in China, Ende 2019, also direkt vor Covid in der Volksrepublik. Und da war es so gewesen, dass wir im Sommer das Zentrum für Asienwissenschaften und transkulturelle Studien eröffnet hatten. Und da hatten wir Ai Weiwei eingeladen, der ja nun offiziell exiliert ist und damit nicht gebilligt. Und ich hatte schon Bange, dass ich die Abiturreise mit meinem Sohn noch machen kann nach China, ob ich ein Visum kriege.
Jetzt haben Sie schon von Protestkultur gesprochen. Ich weiß, das ist jetzt sehr allgemein gefragt. Aber wie haben Sie denn auf Ihren letzten Reisen Land und Leute jeweils erfahren von der, in Anführungszeichen, Grundstimmung her?
Die Grundstimmung ist etwas, was sehr schwierig zu bestimmen ist, ja, weil es einfach unglaublich viele verschiedene Sichten auf die Volksrepublik China, auf Taiwan zu unterschiedlichen Zeiten geben kann. Ich habe in meinen Büchern zum Beispiel auch immer auf Interviews basieren lassen, alle Bücher, die zum gegenwärtigen China sind und sehr viele Leute unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Bildungsgrades dann für diese Bücher auch befragt. Zum Beispiel in dem Buch zur Kulturrevolution ist es so, dass jedes Kapitel anfängt mit Zitaten aus diesen Interviews und eine ganze Seite längere Zitate und jedes Zitat widerspricht dem nächsten. So dass Sie sehen können, dass wenn Sie 100 Menschen fragen, dann haben sie 100 verschiedene Meinungen. Grundstimmung in der Volksrepublik China, schwer zu sagen. Wir haben einerseits diejenigen, die Protest üben, zum Beispiel in Hongkong, eine Hongkonger Künstlerin, die ein wunderbares Kunstwerk über Freiheit macht, wo sie die Schriftzeichen für Freiheit und die Schriftzeichen für den Menschen zusammensetzt und jedes Schriftzeichen setzt in einen Boxring. Wenn sie aber nun einen Menschen in einen Boxring setzen, dann sind sie bei einem neuen Zeichen, das heißt Gefangener. Wenn man also sich für Freiheit in Hongkong interessiert, wird man zu Gefangenen. Dieses Kunstwerk haben wir gezeigt auf einer Lehrerfortbildung und dann kam eine chinesische Stimme, die fragte, ob ich denn das Gefühl hätte, dass alle Chinesen meinten, sie seien Gefangene. Das habe ich überhaupt nicht. Es gibt sehr viele Menschen, die zum Beispiel sagen, dass das, was wir unter Sozialkreditsystem als ein Überwachungssystem darstellen in den Medien bei uns, dass das etwas ist, was ihnen Sicherheit gibt. Und wenn sie Umfragen zum Beispiel zum Glauben an die Regierung in der Volksrepublik China machen, dann sind sie bei viel besseren Werten als zum Beispiel in den USA oder in Deutschland. Das heißt also, die Grundstimmung ist eine, wo sie einerseits Menschen haben, die sagen, es gibt keine Freiheit da. Eigentlich ist man immer sofort Gefangener, wenn man sich um Freiheit müht. Ich bekomme sehr, sehr viele Anfragen von Studierenden, die raus wollen, ganz eindeutig. Und dann haben sie andererseits Leute, die sagen, nee, wir haben eine viel bessere Infrastruktur. Leute, die entsetzt sind, wenn sie mit der Deutschen Bahn fahren. Und sie haben recht, die haben eine viel bessere Infrastruktur, die haben einen höheren Lebensstandard, die haben einen möglicherweise in großen Teilen auch besseren Bezug zu Elektroautos und Ähnlichem. Ja, da sind sie einfach wirklich viel weiter als wir. Und deswegen sozusagen in der Volksrepublik China haben sie ganz, ganz unterschiedliche Grundstimmungen.
Es ist ja sowieso schwierig vielleicht für Europäer, für Deutsche zu verstehen, die politischen Traditionen im Staatsmodell des Landes. Da scheinen sich ja viele Lehren, Lebensvorstellungen, Ideologien und so weiter zu vermengen. Sozialismus, Maoismus, Kapitalismus, Konfuzianismus. Das ist ja wie so eine Art Baukastensystem. So sieht es für uns aus. Anders gefragt, wie sieht denn die Tradition des politischen Denkens in China überhaupt aus?
Wiederum, es gibt nicht eine Tradition des politischen Denkens, aber es gibt sozusagen bestimmte Elemente, die im Daoismus, Konfuzianismus, Buddhismus, die sozusagen so Grundblöcke sind von dem, was man politisches Denken im alten China nennen könnte, die da zusammenkommen. Und eine Idee ist, dass man tatsächlich Dichtung, Kunst nutzen kann, um Protest zu üben. Gedichte sind Ausdruck der innersten Wünsche der Menschen und damit können sie benutzt werden, sowohl von denen oben als auch von denen unten, um jeweils die Situation zu kritisieren oder zu manipulieren oder zu verändern. Und diese Veränderung bedeutet eben, dass es also auch von unten einen sogenannten Weg der Rede gibt, der immer offen sein muss, den eine Regierung offen halten muss, der es ermöglicht, wenn ich also sehe, es läuft etwas schief, dann kann ich ein Gedicht schreiben, dann kann ich ein Lied schreiben, dann kann ich ein Kunstwerk machen und in diesem Kunstwerk ausdrücken, dass das nicht in Ordnung ist, was da oben läuft. Was ich auch machen kann, ist einfach still sein und gar nichts sagen. Und diese Stille ist auch ein Zeichen dafür, dass was möglicherweise nicht gut läuft. Deswegen, wenn Sie auf chinesischen Kunstwerken genau hingucken, dann werden Sie einen ganz, ganz kleinen Literaten normalerweise sehen mit einem Instrument, der Guqin, auf seinem Schoß. Und diese Guqin, wenn Sie da nochmal genauer hingucken, hat keine Saiten. Weil, und das ist daoistisch, da Yue Xi Sheng, die größte Musik, hat ganz wenig Klang. Die hört man fast nicht.
Aber das wird doch auch von denen begriffen, die sozusagen an der politischen Entscheidungsmacht sitzen.
Genau. Und das haben Sie ganz deutlich gesehen in den Weiße Blatt-Protesten, die das Ende von Covid am Ende des Jahres 2022 dann tatsächlich gebracht haben. Also die beginnen Ende November und die haben eine Wirkung Anfang Dezember. Also das ist wirklich innerhalb von kürzester Zeit. Da sind einfach nur Leute auf die Straße gegangen, in der Volksrepublik China, aber dann auch in Taiwan und in Singapur und in Toronto und überall. Und die hatten immer nur ein weißes Blatt, was soll dieses weiße Blatt bedeuten? Das ist die Stille. Und diese Stille verweist eben auf diese Möglichkeit, den Weg der Rede zu fordern. Und Xi Jinping weiß ganz genau, dass er sich eines großen Vergehens schuldig macht, wenn er nicht auf diese Stimmen hört und hat deswegen so schnell reagiert.
Also das heißt, dann wird die Tradition dieser Stille oder des stillen Protests sehr wohl auch akzeptiert, weil das könnte fatale Folgen haben.
Absolut, ja. Also das war dann so ein deutliches Zeichen. Es gab ja schon das ganze Jahr 2022, wo ja diese ganz rigorosen Lockdowns waren. In Shanghai dann Leute fast verhungert sind und so. Und es dann also auch immer wieder Protestvideos gab, Stimmen aus Shanghai zum Beispiel, wo sie eben diese Leute, die sich beschweren über unterschiedlichste Dinge, ja, die Kinder, die plötzlich im Krankenhaus ohne ihre Eltern sind und so weiter und so fort. Das gab es alles, das wird natürlich dann im Netz unterdrückt, aber das landet dann irgendwann doch auf YouTube, weil es immer weitergegeben wird. Diesen Protest hat es das ganze Jahr schon gegeben und im Prinzip auch schon 2021. Aber der Moment, wo es dann mit diesen weißen Blättern losging und wo dann eben wirklich der direkte Verweis war auf diese Tradition, der war dann das Ende vom Anfang,
ja, wir sehen,
der Öffnung.
China besser zu verstehen und uns auch besser, sprich differenzierter zu vermitteln, Das ist eine Aufgabe, die Sie, Frau Mittler, zusammen mit anderen quasi auch institutionalisiert haben. Sie haben es schon genannt, das Heidelberger Zentrum für Asienwissenschaften und transkulturelle Studien, das eine Einrichtung der Heidelberger Universität ist. Sie sind eine der Gründungsdirektorinnen. Was macht dieses Zentrum? Was ist das Anliegen?
Das Anliegen leitet sich her aus unserem Exzellenzcluster, der 2007 bis 2019 in Heidelberg war und hieß Asia and Europe in a Global Context, Shifting Asymmetries and Cultural Flows, wo also sozusagen die Asymmetrien der kulturellen Flüsse von Europa nach Asien in den Blick genommen worden sind. Und das Anliegen war es tatsächlich, Asien begreifbar zu machen als Teil einer globalen Welt, im Dialog mit einer globalen Welt, weil es sehr häufig gerade auch in europäischen und deutschen Universitäten so ist, dass es sehr wenige Asienwissenschaftler gibt, aber natürlich sehr viele Europawissenschaftler und dass vieles, was Europa eigentlich wissen müsste über Asien, gar keine Rolle spielt. Und das wollten wir ändern. Dadurch haben wir 5 Professuren neu geschaffen, die querliegen zu den normalen disziplinären Grenzen und so sozusagen einen Dialog auf Augenhöhe zwischen Europa und Asien ermöglichen. Hier wurde also sehr viel Geld investiert, den ältesten Campus Deutschlands aus dem 19. Jahrhundert, der für die Heidelberger Universitätskliniken gemacht worden ist, umzuwandeln in einen Campus für die Geisteswissenschaften.
Das ist ganz wunderbar. Und ganz wunderbar ist das ja auch eröffnet worden 2019, genau. Nämlich mit einer Kammeroper der chinesisch-amerikanischen Komponistin Lam Bun Jing. Daraus hören wir jetzt gleich auch etwas. Aber was es mit dieser Kammeroper auf sich hat und mit den Ausschnitten daraus, das müssen Sie uns natürlich kurz erläutern.
Also in dieser Kammeroper geht es um Wendy, die in der Hanzeit zu den Hunden geschickt wird als Kriegsopfer, wenn Sie so wollen, die mit dem Hundenkönig verheiratet wird, diplomatische Heirat, und die dann aber ganz fürchterlich natürlich ihre Heimat China vermisst. Sie hat mitgenommen ein Instrument, die Guqin, von der ich vorhin gesprochen habe, die am schönsten klingt ohne Saiten. Und sie trifft auf diesen Hundenkönig und sie wehrt sich total gegen diesen Hundenkönig zunächst mal. Aber auf Dauer überzeugt der sie mit seiner Nomadenflöte, dass eben doch auch das Hundenleben etwas haben kann, was schön ist. Und es kommen immer wieder Envoys aus China, die sie zurückholen wollen. Es entsteht dann ein schwieriger Dialog für sie, die sie inzwischen 2 Kinder hat mit dem Hundenkönig und diese neue Heimat eigentlich nicht mehr verlassen möchte, aber andererseits unbedingt in die alte Heimat zurück will. Das wird alles mit Instrumenten dargestellt, unterschiedlichen Sprachen. Also der Hundenkönig, der singt immer auf Englisch, sie singt immer auf Chinesisch. Dieser Envoy, der immer kommt, der Bote, der singt auch immer auf Chinesisch und nutzt chinesische Operntechniken, und die Instrumente sind also auch verteilt, Barbarenflöten oder Barbareninstrumente und andererseits eben die Pipa und die Guqin für die chinesischen Protagonisten. Wir hören jetzt sozusagen den Anfang, wo vorweggenommen wird, was ganz am Ende wiederkommt, nämlich die große Frage: Wenji, willst du deine Heimat verlassen? Willst du in deine Heimat zurückkehren? Was ist denn überhaupt Heimat?
Yeah. wants to go. I shall not stop her. But her children will have to stay. For they are Huns. Hun blood flows in them. Madam, this is a way of no return.
Ein Toter bin ich, der wandelt, gemeldet nirgends mehr, unbekannt im Reich des Präfekten, überzählig in den goldenen Städten und im grünenden Land. Abgetan lange schon und mit nichts bedacht, nur mit Wind, mit Zeit und mit Klang, der ich unter Menschen nicht leben kann, ich mit der deutschen Sprache, dieser Wolke um mich, die ich halte als Haus, treibe durch alle Sprachen.
Das waren Ausschnitte aus der Kammeroper Wenji von Lam Bun Jin, einer chinesisch-amerikanischen Komponistin, und Teile des Gedichtes Exil von Ingeborg Bachmann haben wir auch gehört. Gehört haben wir die Schola Heidelberg und das Ensemble Aesthesis unter der Leitung von Walter Nussbaum. Ausgesucht und diese Ausschnitte auch zusammengestellt hat die Sinologin Barbara Mittler, heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Thomas Plaul. Eine chinesische Kammeroper von einer in Macau geborenen und dort sowie in Hongkong aufgewachsenen und heute in New York und Paris lebenden Komponistin, aufgeführt in Heidelberg. Frau Mittler, das ist doch ein schönes Beispiel, ja, für die Grenzenlosigkeit und gegenseitige Durchdringung von Kulturen.
Ganz genau. Und das ist etwas, was eigentlich ich schon in meiner ganzen Sinologin-Karriere gemacht habe. Meine Dissertation war bereits über die Frage, wie Musik in China wirkt. Ich habe mich da beschäftigt mit sogenannter Avantgarde oder moderner Musik und die Frage, was das eigentlich in China ist. Weil die Idee zum Beispiel, dass es einen Komponisten gibt, diese Idee ist eine, die kommt im 19. Jahrhundert nach China mit den Missionaren, mit den Militär, die im Opiumkrieg China sozusagen begegnen, ganz brutal begegnen, und die ganz offensichtlich bessere Waffen haben. Und zu diesen besseren Waffen gehört dann eben auch das gesamte Gedankensystem, die Musik ebenso wie die Philosophie und so weiter und so fort. Und man beginnt also im 19. Jahrhundert dann sehr viel aus Europa zu übernehmen, weil man das Gefühl hat, man muss sich daran schulen, man muss das verstehen, damit man selber wieder stark werden kann.
Wie ist das heute? Weil wirtschaftlich betrachtet findet der Fluss ja eher von Ost nach West statt. Aber wie ist das kulturell?
Was man sehen kann, ist, dass es Wechselbewegungen gibt. Mal gehen die Flüsse vielleicht von Westen nach Osten, dann gehen sie wieder von Osten nach Westen und dann wieder von Westen nach Osten. Im 18. Jahrhundert gibt es diese Chinoiserie-Begeisterung bei vielen Intellektuellen an den Höfen, die Kunst. Das heißt, im 18. Jahrhundert ist Europa begeistert von China, ist auch China das Land, was sozusagen wirtschaftlich unglaublich viel gibt nach Europa, und im 19. Jahrhundert kehren sich so langsam die Seiten. Und dann fängt sozusagen Europa an, für China interessant zu werden. Es gibt ein sehr schönes Bild, eine Karikatur, wo Sie deutlich sehen, wie Chinesen Anfang des 20. Jahrhunderts das empfinden. Da sehen Sie zwei Gestalten, einen Ausländer, einen Chinesen, mit einem Fernrohr jeweils. Aber der Chinese hält das Fernrohr so, dass er sich diesen Ausländer ganz genau angucken kann, während unser Ausländer das Fernrohr andersrum hält, also falsch rum, und damit fast gar nichts von dem Chinesen sieht. Man sieht, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts interessiert sich Europa nicht für China, aber umgekehrt China sehr für Europa.
Jetzt behaupte ich aber, dass heute in China mehr Menschen Mozart und Beethoven und Schubert kennen und die Musik auch hören, als hierzulande Menschen alte chinesische Musik.
Genau, und das hängt damit zusammen, nicht? Die Ausländer, der guckt eben nicht richtig hin, ab dem 19. Jahrhundert sicher nicht mehr. Da hat sich der Fluss sozusagen gewendet und China schaut nach Europa. Und für China ist es inzwischen so, dass ein Klavier ein chinesisches Instrument ist, ein ganz normales Instrument, möglicherweise sogar das normalere Instrument als eine Guqin also dieses Literateninstrument.
Also es wird so stark integriert, ja, dass man wirklich glaubt, das sei dann eigentlich ein chinesisches Instrument. Das ist doch interessant, auch für das Selbstbild. Und das ist dann auch die Frage, welche Bedeutung hat denn eigentlich diese europäische Wahrnehmung Chinas für das chinesische Selbstbild?
Heute gibt es und auch am Anfang des 20. Jahrhunderts diese Idee von der gelben Gefahr. Die Angst, dass China sozusagen Dinge wegnimmt, dass der Silberfluss geht bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts eindeutig von West nach Ost. Der Westen wollte Seide, der Westen wollte Tee, der Westen wollte alle diese Dinge, die China hatte. Und umgekehrt war China an überhaupt nichts interessiert, was aus dem Westen kam. Inzwischen ist das ja so, dass sich das langsam umkehrt, dass die Autos aus China nicht mehr schlechter sind, sondern sogar besser und umweltfreundlicher und deswegen der Fluss sich umkehrt. Sie sehen eben, dass die Europäer die ganze Zeit schimpfen über Zensur, dass die Europäer schimpfen, dass Chinesen immer nur alles kopieren und solche Dinge. Und in Wirklichkeit sei es aber doch so, dass inzwischen die Infrastrukturen in China so viel besser seien als die im Westen. Natürlich ist der chinesische Zug ein Zug, der gebaut ist auf dem Modell, was das ICE-Modell ist, also von Siemens, aber dieser Zug funktioniert und dieser Zug ist pünktlich. Und dieser Zug wird natürlich inzwischen auch anders weitergebaut und es war ein Joint Venture und es steht sozusagen im Vertrag drin, dass diese Technik übernommen werden darf, also von wegen kopieren geklaut, und so weiter, imitieren, ja, und so weiter. Ne? Das heißt also, heute sehen viele Chinesen ihre technische Überlegenheit, dass sie eben auch eine ChatGPT basteln können und zwar schneller und besser. Und dass Europa möglicherweise selbst mal darüber nachdenken muss, was eigentlich ihre Standards sind.
Ja, also das Selbstbewusstsein Chinas ist enorm gewachsen, man könnte sagen, an den Europäern, an den Standards-Europäern und hat es eigentlich schon zum Teil überflügelt.
Auf jeden Fall, aber ich denke, das kann sich auch wieder ändern. Man braucht da jetzt keine Angst zu haben vor der gelben Gefahr.
Jeder von uns kennt diese Mao-Anzüge. Auch ich bin aufgewachsen mit chinesischen Männern, die diese Mao-Anzüge anhatten. Auch Frauen, das war ein Kleidungsstück für Mann und Frau. Heute sehen wir chinesische Männer mit einem westlichen Anzug und Krawatte. Jetzt mal richtig in die Niederungen des Alltags gegangen. Ist das einfach ein westliches Modeempfinden, was man übernommen hat? Ist das auch vor dem Hintergrund, was Sie sagen, dass man sich westlich zeigen will, um sich groß zu zeigen? Oder was steckt dahinter?
Ich würde sagen, genau wie das Klavier, das eben im 19. Jahrhundert nach China kommt und das jeder Chinese spielt, kommt der Anzug natürlich als Teil dieser Modernitätsbewegung, ja, nach China und wird übernommen und wird angenommen und wird zu einem normalen, generalisierten Element der Alltagskultur. Am Anfang natürlich, in dem Moment, in dem er sozusagen eingeführt wird, da ist der Anzug etwas, wo man einen Punkt macht, wenn man ihn trägt und nicht die lange Kutte, die ein Literat vielleicht getragen hat. Und es kann auch politische Momente geben, wie zum Beispiel die gerade 100 Jahre Gründung der Kommunistischen Partei Chinas. Da trägt Xi Jinping dann explizit den bei uns Mao-Anzug genannten Anzug, der aber auf Chinesisch Sun Yat-sen-Anzug heißt.
Das ist ja auch ein interessanter Punkt.
Ja.
Denn wir sehen ja, dass Xi Jinping sich gerne an Mao auch anlehnt, an den großen Führer des chinesischen Landes, den Erneuerer. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber werden die schwierigen Kapitel, Kulturrevolution, die Gräueltaten ja auch eigentlich permanent beschwiegen. Wie ist denn dann der Umgang mit Mao? Anders gefragt, welche Rolle spielt Mao heute in China überhaupt?
Also für Xi Jinping ist Mao eine extrem große Konkurrenz. Mao hat nämlich anders als Xi Jinping Charisma und Mao hat bestimmte Punkte, die ihn selbst, obwohl er einen negativen Track Record hat, es gibt diese schöne Festlegung auf 70% gut und 30% schlecht und zu diesen 30% schlecht gehört der große Sprung nach vorne und die Kulturrevolution, also die Gräueltaten, wie Sie das genannt haben. Der Mao ist jemand, der andererseits das Land geeint hat, der diese Phase des Zerbrochenseins, die es nach der Republikgründung 1912 anfängt und die 1926, wir werden gleich die chinesische Nationalhymne genau aus dieser Zeit hören, 1926 eben ein völlig zerbrochenes Land ist mit ganz vielen verschiedenen Kriegsherren, die sich bekämpfen, ja, wo im Prinzip jede Provinz einen eigenen Stadtstaat in sich darstellt. Dieses Land hat Mao eben geeint. Es ist dann auch zusammengeblieben. Und dafür ist er bekannt. Und deswegen ist Xi Jinping, der jetzt wieder versucht, auf diese positiven Elemente von Mao anzuspielen und die eben zu nutzen, der aber selber nicht so viel Charisma hat und eben nicht so viel sozusagen zu bieten hat, der wird von Kritikern immer wieder gerade für seine Hybris, dass er Mao sein will, kritisiert.
Auch in China selbst.
In China selbst, ja.
Aber Sie haben eben schon so ganz wunderbar gesagt, dieser chinesische Nationalhymne zwischen 1926 und 1928. Wir machen das mal völlig kommentarlos, kommentieren das nachher und spielen das Stück, ein ganz kurzes Stück, ein. Ja, Frau Mittler, jetzt habe ich natürlich erst einmal die Frage, ob Sie dieses Lied mit Ihren Kindern früher gesungen haben. Und wenn ja, auf welche Sprache? Auf Deutsch, Französisch oder eben Chinesisch?
Wir haben es als Frère Jacques und dann natürlich Bruder Jakob gesungen. Und das ist so ein Lied, was Sie typischerweise müssen Sie bei einem chinesischen Bankett, es ist eine wahnsinnige Gastfreundschaft, die Sie immer wieder erleben in allen Teilen Chinas. Wenn Sie bei einem Bankett eingeladen sind, dann wird auch immer gesagt, jetzt sing mal was. So, und wenn man dann eben zum Beispiel, fällt einem Bruder Jakob ein, dann singt man Bruder Jakob und sagen die, wieso? Das ist aber doch ein chinesisches Volkslied. Und wie kommt es dazu, dass sozusagen Bruder Jakob zu einem chinesischen Volkslied wird, so wie der Anzug zu einem chinesischen ganz normalen Kleidungsstück normalisiert wird? Das kommt daher, dass eben ab dem 19. Jahrhundert sogenannte Schullieder etabliert werden. Das Schulsystem wird komplett umgestrickt, nicht mehr Staatsprüfungen, sondern eben ein breiteres System, wo auch Musik unterrichtet wird, wie die Europäer das gemacht haben. Die haben die besseren Armeen. In den Armeen gibt es auch Musikkurs und also muss man irgendwie Musik auch unterrichten. So, und dann werden eben europäische Melodien genommen und zu denen werden neue Texte hinzugefügt. Und der Text hier von dieser Nationalhymne ist eben, dass man unbedingt diese Kriegsherren niederschlagen muss und dass man das Land einen muss und dass man sozusagen vereint nach vorne streben muss für eine chinesische Revolution, also für ein neues China.
Der arme Bruder Jakob.
Ja, genau.
Wird sich wirklich
ganz anders.
Es ist schon verrückt, aber das heißt doch auch, dass, ich sag mal in Anführungszeichen, ein historisches Bewusstsein, wo kommen die Dinge eigentlich her, die unser Leben ausstatten, in China dann eigentlich doch, ja, was wird das zurückgedrängt, das wird gar nicht erfragt?
Das kann man so und so sehen. Also ich wollte auch als andere Melodie, die ganz bekannt ist, zum Beispiel für Elise, noch nennen, das ist das, was bei den Garbage Trucks, also wenn der Müllsammler kommt, dann in Taiwan, dann hören sie immer für Elise. Das heißt, also das sind Melodien, die sind dann mit was völlig anderem verbunden. Aber das gibt es bei uns ja durchaus auch, dieses Phänomen. Also die Biene Maya ist ein japanisches Manga eigentlich. Oder eben auch Heidi, selbe Produktion sozusagen, ist ein japanisches Manga. Aber ich glaube nicht, dass die meisten Kinder aus meiner Generation sozusagen, dass denen das sehr bewusst war.
Zum Thema Vermittlung etwa eines Landes und seiner Kultur leiten Sie, Frau Mittler, ein sehr ambitioniertes Projekt, das ganz direkt mit der Vermittlung von China-Bildern auch zu tun hat, die sogenannte China-Schulakademie. Was wird denn da gemacht? Sie bringen China an die Schulen.
Ja, was wir machen an der China-Schulakademie, ein bisschen etwas damit zu tun, dass Europa lange Jahre, seit dem 19. Jahrhundert, sich nicht interessiert hat für China und jetzt plötzlich merkt, huch, gelbe Gefahr, da verändert sich was in den kulturellen Flüssen und was machen wir jetzt? China-Schulakademie produziert Lehrmaterialien, die offen als Open Educational Resources auf einer Plattform zur Verfügung gestellt werden, die jedem Lehrer es ermöglichen, im Geschichtsunterricht, im Geografieunterricht, im Religionsunterricht und so weiter, auf chinesischsprachigen Quellen basierend, die natürlich übersetzt sind und die Hintergrundinformationen haben und so weiter, China so zu unterrichten, dass es kompetent, das ist multiperspektivisch, das ist mit chinesischen Stimmen und zwar unterschiedlichen Stimmen eben nicht nur eine Grundstimmung, sondern viele verschiedene Grundstimmungen vermittelt werden kann. Und wir bilden dann auch Lehrer fort, also wir machen für das gesamte, das Projekt ist BMBF gefördert und deswegen also auch für die gesamte Bundesrepublik und nicht nur für ein Bundesland oder so zuständig. Wir machen digitale Fortbildungsreihen, wo wir diese Materialien vorstellen und wo wir eben den Lehrern, die logischerweise als Geschichtslehrer hat man europäische Geschichte gelernt und nicht Chinesisch gelernt, sicher nicht, ja. Und man arbeitet mit ganz anderen Quellsprachen. Man braucht also eine Hinleitung zu den Hintergründen, um Quellen einordnen zu können. Wir haben eine ganz ausführliche Linkliste gemacht, wo wir alle verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften, die man in der Volksrepublik China, in Taiwan, in Hongkong lesen kann und die es auch in Übersetzungen gibt, einordnen, damit man weiß, mit welchem politischen Lager man es gerade zu tun hat, wenn man diese Zeitungen liest. Ja, ob ich jetzt mit Falun Gong spreche oder ob ich mit der volksrepublikanischen Regierung, mit der kommunistischen Partei oder eben mit der Linken aus Taiwan spreche.
Das Bedeutsame daran ist ja, dass man tatsächlich damit anerkennt, an China wird in unserer Zukunftsgestaltung kein Weg vorbeiführen. Transkulturelle Vermittlungen, das ist ein Schwerpunkt in der Arbeit der Sinologin Barbara Mittler, heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Frau Mittler, Sie beschäftigen sich mit chinesischer Kultur im Allgemeinen und im Besonderen mit chinesischer Kunstmusik, über Musik in China und Musik in Deutschland, genauer in Heidelberg. Und ja, auch hier in Frankfurt sprechen wir gleich, nachdem wir Ihr zweites Musikstück gehört haben, beziehungsweise das ist schon das dritte. Und auch das ist ja sehr, sehr speziell und für unsere klassikbewanderten Hörerinnen und Hörer sicherlich etwas verwunderlich. Das war Compassion von Li Shutong, aufgesetzt auf den Beginn des ersten Satzes von Beethovens Violinkonzert in D-Dur. Ausgesucht hat dieses Stück Barbara Mittler. Mein Name ist Thomas Plaul und Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, den Sie auch als Podcast auf der Webseite von HR2 Kultur sowie in der ARD Audiothek finden. Ja, das Stück, das wir eben gehört haben, Frau Mittler, das ist ja auch so ein wunderbares Beispiel, wie eben eine Komponente westlicher Kultur in etwas Chinesisches hineingebracht wird.
Also Li Shutong ist 1880 bis 1942, also lebt genau in dieser Zeit, 19. Anfang des 20. Jahrhunderts, über die wir schon so viel gesprochen haben jetzt, und ist eine sehr interessante Gestalt. Der geht zunächst mal nach Japan, wie sehr viele Intellektuelle in dieser Zeit, weil Japan der Ort war, wo die europäische Kultur bereits angekommen war und umgesetzt worden war und wo man hoffte, sozusagen schnell auch etwas über Europa lernen zu können. Und aber er lernt nicht, wie die meisten, die dorthin gingen, zum Beispiel Medizin oder Naturwissenschaften, sondern er lernt Klavier. Also er wird sozusagen zum Künstler ausgebildet in Japan und zwar zum Künstler auf einem europäischen, damals noch Instrument, nämlich dem Klavier. Und dieser Li Shutong ist aber außerdem Maler, unterrichtet an einem Hangzhouer Kunstakademie und konvertiert in den 10er Jahren zum Buddhismus. Und dieses Stück, Qigai, Compassion, was eigentlich also der chinesische Titel heißt, man bittet um sein Leben und wer da, der Mann, der um sein Leben bittet, ist der Ochse, ist sozusagen das Tier an sich, was im Buddhismus ja potenziell auch eine Buddha-Natur hat und was man deswegen auch nicht umbringen darf. Und der Text, den er dazu schreibt zu dem Beethoven, ist eben ein Text, der ganz buddhistisch, vegetaristisch ist. Ja, ich möchte darauf hinweisen, dass wir Mitgefühl haben sollten mit diesen Tieren. Wir sollten die nicht umbringen. Wir sollten sozusagen ihnen das Leben genauso gönnen, wie wir es uns selbst gönnen. Das wird dann sozusagen zu einem Modell der pazifistischen Welt, ja, die sich auf dieser Idee festsetzt. Warum er jetzt ausgerechnet den Beethoven dazu nimmt, warum diese Melodie sich anbietet, das ist schwierig zu erklären. Aber das ist eben diese Praxis. Also Li Shutong ist einer der Schullied-Komponisten und diese Komponisten sind halt eigentlich gar keine Komponisten, sondern normalerweise schreiben sie Texte zu passenden Melodien.
Ein ganz wunderbares Beispiel ist das aber auch für Sie, für Ihren eigenen Lebensweg, denn unser heutiger Gast im HR2 Doppelkopf, Barbara Mitter, hat Sinologie und Musikwissenschaft und dazu auch Japanisch studiert in Oxford, Taipei und Heidelberg. Und dort in Heidelberg hat sie seit 2004 einen Lehrstuhl für Sinologie inne und nicht für Musikwissenschaft, obwohl Barbara Mittler laut Selbstauskunft eigentlich Musikerin werden wollte. Wann und wieso sind Sie, Frau Mittler, denn auf die Seidenstraße abgebogen?
Ich sage mal, das ist mein Vater schuld, der Bibliothekar in der Familie. Meine Mutter ist die Musikerin in der Familie. Mein Vater ist 1984 nach China gegangen, Bibliothekar, sehr interessiert an Bibliotheksarchitektur und als Berater, weil er die Serviceable Library immer durchsetzen wollte und dafür auch in Deutschland sehr viel gemacht hat. Und das haben die Chinesen wieder gewusst, nicht? Und dann haben sie ihn also eingeladen und er kam zurück aus China. Das ist das China der 80er Jahre, wo sich unglaublich viel verändert. Das ist Postkulturrevolution, das ist die Zeit Post-Nixon-Besuch, also Ping-Pong-Diplomatie. Das ist die Zeit der großen Öffnung. Er ist begeistert und er sagt, dann kriege ich ein Stipendium, um an einer internationalen Schule, einem United World College in Kanada, die letzten 2 Jahre meines Schullebens zu verbringen. Und da kann man Chinesisch lernen. Hat er gesagt, das machst du. Und ich war älteste Tochter und ich habe immer gemacht, was meine Eltern gesagt haben. Es war auch nie falsch. Und so habe ich dann eben Chinesisch gemacht. Und meine Zimmergenossin, beste Freundin, war dann aus Hongkong. Mit der kann ich heute immer noch nicht sprechen, weil Kantonesisch natürlich nicht Mandarin ist und so weiter. Aber trotzdem, ich habe eben dann diesen Weg eingeschlagen und meinen großen Traum, weil ich in der 10. Klasse mal in England war und wir nach Oxford gegangen sind. Den großen Traum, in Oxford Sinologie zu studieren, konnte ich dann eben auch wahrmachen. Und das hat mich zu der Sinologin gemacht, die ich bin. Ich bin zwar auf einem Lehrstuhl für moderne Sinologie, aber ich betreibe diese moderne Sinologie immer als etwas, was gespeist ist aus dem alten China. Also das Buch der Lieder, 1000 vor, erklärt Anti-Xi Jinping, Anti-Covid-Proteste. Und das habe ich eben aus Oxford. Oxford war eine sehr klassisch basierte Ausbildung, die mir noch heute sehr, sehr viel beibringt.
Und wenn Sie Ihren Vater jetzt erwähnt haben, muss man fairerweise sagen, Ihre Mutter ist, wenn ich da richtig informiert bin, eine Flötistin. Genau. Und das ist natürlich in der Musikerin Barbara Mittler, die das auch vereint mit der Sinologie, natürlich auch eingegangen.
Genau, meine Mutter ist Scheckschülerin aus Freiburg, wirklich eine wahnsinnig tolle Flötistin und Lehrerin, die sehr viele Generationen Jugend musiziert. Hier in Frankfurt gibt es ein Projekt Epoche F mit dem Ensemble Modern, was sie begründet hat. Das ist ein Teil, der für mich und mein Leben ganz, ganz wichtig war. Ich wollte, bevor ich auf diese kanadische Schule, internationale Schule gegangen bin, Musikerin werden, habe Klavier und dann auch ein bisschen Geige gespielt und war auf dem Weg, eine Jungstudentin zu werden. Und dann bin ich mit diesem Stipendium nach Kanada gegangen. Und die Vorbereitung auf eine Aufnahmeprüfung an einer deutschen Hochschule ist nicht einfach. Und wenn man eben dann doch auch noch vieles andere macht und wir mussten da Sozialdienste machen und so weiter auf der Schule, da hat es dann doch, fand ich, nicht gereicht. Und China war halt auch noch da. Ich habe dann schließlich meine Abschlussarbeit, meine Abiturarbeit über chinesische Musik geschrieben und das ist dann irgendwie mein Weg geworden.
Nun sprechen Sie ja nicht nur über Musik und China, sondern Sie praktizieren Musik auch. Als Sinologin praktizieren Sie in Anführungszeichen China ja auch, aber Sie praktizieren auch Musik, unter anderem als Mitglied und wissenschaftliche Begleiterin des Chors der Jungen Kantorei. Jetzt muss ich erst einmal natürlich die Junge Kantorei kurz vorstellen, beziehungsweise mit Ihnen zusammen, denn nicht jeder wird Sie kennen, wenn gleichwohl Sie in Frankfurt und auch in Heidelberg durchaus bekannt ist.
Ja, also die Junge Kantorei ist ein sehr spannender Chor, gegründet vor vielen, vielen Jahrzehnten, also mehr als 50 Jahren von Joachim Martini, zunächst mal in Frankfurt. Und ein Chor, der dann gewachsen ist, weil Joachim Martini jemand war, der immer mit seinen Choristen mitgegangen ist. Das heißt, es gab diesen Chor in vier Teilen, in Frankfurt, in Marburg, in Heidelberg und in Bonn. Und inzwischen ist er sozusagen auf die Teile Heidelberg und Frankfurt zurückgefahren worden. Es ist aber immer noch so, dass es eine ganz große Community gibt, mit einem neuen Chorleiter Jonathan Hoffmann. Der Jonathan Hoffmann, nicht anders als sein Vorgänger Joachim Martini, der die nicht gehörten Klänge hörbar machen wollte, viel auch für jüdische Musik sich eingesetzt hat und eben für die Aufführung von alter Musik bei Hanon Kur unter anderem Kurse gemacht hat und dann eben sehr, sehr viel in diesem Bereich sich eingesetzt hat. Nicht anders als Joachim Martini ist auch Jonathan Hoffmann auf dem Weg zu neuem Hören. Jonathan Hoffmann macht es ein bisschen anders als Joachim Martini. Für ihn ist wichtig, die Repertoirestücke so hörbar zu machen, dass sie wieder nicht nur, weil es schöne Musik ist, gehört werden, sondern dass sie wieder auch eine gesellschaftliche Funktion haben. Das ist dieses Neuhören. Das heißt, ich kann einen Messias aufführen, aber ich führe den dann eben so auf, dass ich Komponisten aus unterschiedlichen Kulturen bitte, ihre Messias-Gestalten da hinein zu komponieren zum Beispiel. Das war unser erstes großes Neuhören-Projekt, wo ein chinesischer, taiwanesischer Komponist Chen Zhengwen und ein Komponist aus dem arabischen Bereich, der dann Zoroaster sozusagen umgestaltet hat. Die beiden, Chan-Buddhismus auf der einen Seite und Zoroaster auf der anderen Seite, haben dann sozusagen die Religion und den Blick auf den Messias erweitert.
Jetzt hören wir zum Schluss ein Stück bzw. zwei Stücke aus Händels Oratorium Israel in Egypt. Und auch das ist verbunden mit einem Projekt im Rahmen dieses Konzepts Neuhören der jungen Kantorei.
Genau, und das ist ein Konzept, was tatsächlich dann auch wieder meine sinologische Kompetenz sehr deutlich mit hineinbringt. Hier Israel in Egypt ist das Stück von der Vertreibung Israels. Zunächst mal, wo sie dann in Ägypten eine Bleibe finden und dann aber versklavt werden und dann fortlaufen durch das Meer. Und im Meer werden dann die ganzen Ägypter zerstört. Der Gott, der in diesem Israel in Egypt alttestamentlich sozusagen vorkommt, ist ein brutaler Gott, ein Gott des Kriegs, God of War. Und dieser God of War, der zerstört die Ägypter. Damit wird sehr deutlich die Brutalität eines Krieges. Das haben wir aufgeführt im letzten Jahr. Es war natürlich nicht möglich, das nicht auf das zu beziehen, was in Israel und mit Israel sozusagen passierte zu der Zeit. Und es war uns ganz, ganz wichtig, dies mitzudenken. Und deswegen enden wir nicht das Stück mit dem triumphalen Erfolg des Gottes, des Krieges, der alle Reiter der Ägypter zerstört, sondern wir haben dann sozusagen ans Ende gestellt, den Anfang, die Trauerode der Israeliten in Ägypten, die sozusagen zeigt, dass eigentlich all diese Kriege Trauer verursachen und dass im Prinzip wir vielleicht genau darüber nachdenken müssen und diese Brutalität. Also wiederum, das Stück ist eigentlich da, komplett, aber es wird ein wenig verändert dadurch, dass wir dieses ans Ende setzen, die Trauer und nicht den Triumph. Und da hinein komponiert hat eine taiwanesische, hongkong-chinesische Künstlerin eine Bildinstallation, wo sie ihre Eindrücke aus Frankfurt, Hongkong und Taipei, wo sie jeweils herkommt und beheimatet ist, deutlich macht. Und die sozusagen das Verlieren von Heimat Hongkong, was jetzt an die Volksrepublik gegangen ist und damit ein Ort ist, wo man nur noch Gefangener sein kann, das nimmt sie in dieser Bildinstallation, die sie macht, auf, die dann noch läuft zu der Musik. Das sehen wir jetzt nicht, aber das können wir dann hören.
Ja, wir hören, aber wir hören nicht die junge Kantorei, sondern den Chor des Bayerischen Rundfunks mit dem Orchester Concerto Köln unter der Leitung von Peter Dijkstra. Und mit dieser Aufnahme aus dem Prinzregententheater zu München aus dem Jahr 2008 geht der Doppelkopf in H2 Kultur heute zu Ende. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei unserem Gast im Studio, Barbara Mittler. Musik neu hören, China neu sehen. Ich glaube, Sie haben uns Augen und Ohren ein wenig weiter geöffnet in dieser Doppelkopf-Ausgabe. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Plaul.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.